Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Pascal und zusammen mit Paulina haben wir Charles & Charlotte gegründet, eine Social First Agentur in Berlin. Paulina ist heute leider nicht mit am Start, deswegen skippen wir unseren ersten Teil und gehen direkt rein in eine ganz, ganz spannende Folge mit unseren beiden Gästen von der Sparkasse Finanzgruppe. Denn Anne und Danielle haben ein eigenes Fortnite-Spiel gelauncht, das heißt Schwein gehabt, und wir tauchen rein, wie sie das auf Social promoted haben, diskutieren die Frage, ob Gaming das neue Social ist, und sprechen sehr viel über Storytelling, Mut und Disruption. Ganz viel Spaß! Heute haben wir bei uns Anne und Danielle vom Newsroom der Sparkassen Finanzgruppe. Herzlich willkommen!
Schön, Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Erzählt mal kurz, wer seid ihr und was macht ihr?
Ich bin Danielle, wie gesagt, aus dem Newsroom der Sparkassen Finanzgruppe. Das ist ein Coworking Space, wo der Verband, also der Deutsche Sparkassenverband und die S-Communication Services zusammensitzen und die Kommunikation für die Finanzgruppe machen. Und ich bin da Kampagnenmanagerin und bin für die bunten Bilder zuständig, die dann zentral geschaltet werden.
Ah, die schönen Sachen, die Spaß machen also. Ja, genau. Ja, sehr gut.
Genau, und ich bin Anne. Ich arbeite auch am Newsroom und bin dort Chefin vom Dienst für Social Media. Kümmere mich primär um TikTok und YouTube. Also ich mache die bunten Bilder nur ein bisschen schneller.
Okay, perfekt. Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ihr wurde uns empfohlen vor ein paar Folgen vom lieben Simon von Klein Aber. Und der meinte so, hey, ich muss unbedingt mit euch sprechen, weil ihr macht da ganz, ganz spannende Sachen. Und als wir dann gesprochen hatten, Anne, da wart ihr gerade dabei, ein Game zu releasen. Und zwar Schwein gehabt auf Fortnite. Und das finde ich extrem aufregend, weil das ja erstmal sehr ungewöhnlich ist. Und da würde ich extrem gerne mit euch mal drüber sprechen und ein bisschen eintauchen. Allererste Frage, was habt ihr gemacht und wie kam es dazu? Es wirkt ja erstmal sehr weit weg. Sparkasse, Gaming, Fortnite, erzählt mal kurz.
Die Sparkasse hat natürlich genauso wie alle anderen Brands auch ein Problem bei der jungen Zielgruppe. Und deshalb liegt es auf der Hand, dass wir da genauer hingucken und gucken, wie erreichen wir die junge Zielgruppe. Jetzt ist die Sparkasse nur noch anders als Love Brands, die tagtäglich in Berührung sind bei jungen Zielgruppen, das Problem, dass sie ein etwas angestaubteres Thema vermarkten. Also umso mehr müssen wir gucken, dahin gucken, wie kriegen wir die. Und wir haben vor gut 4 Jahren gemeinsam mit unserer Agentur das Thema E-Sports gestartet und haben die virtuelle beziehungsweise die Kunstfigur Sparkassen-Henno geschaffen mit Max Knabe aka Hand of Blood und sind da sehr erfolgreich mit gewesen. Haben uns dann aber angeguckt und haben gesagt, na ja, mit E-Sport erreichen wir E-Sport-Enthusiasten. Und mit Gaming würden wir sehr, sehr viel mehr Leute erreichen. Deshalb haben wir beschlossen, wir gehen ins Gaming.
Okay, geil. Dann war quasi dieser Ansatz schon mal geboren, also junge Zielgruppe erreichen, über das Thema Gaming, ein bisschen breiter zu sein als E-Sports. Und dann, wie kommt es aufs Fortnite und wie kommt es auf diese Idee? Ihr müsst doch von dem Spiel erzählen, wo ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Sparschwein flieht vor einer Person mit einem Vorschlaghammer. Das ist ja eigentlich die Grundidee. Ist das richtig beschrieben?
Genau richtig.
Also das ist ja irgendwie erstmal ein mutiger Schritt. Wie kam es dazu? Wie habt ihr das umgesetzt?
Es ist so eine Mischung gewesen. Also wir hatten halt diese langjährige Kooperation mit Max, mit Jungfermann Sports, und die kamen dann irgendwann tatsächlich einfach mit dieser wahnwitzigen Idee um die Ecke, lass doch mal ein Spiel machen. Und weißt du, wie das halt immer so ist, wenn man Präsentationen vorgeschlagen bekommt, da ist ja immer so eine wahnwitzige Idee dabei, ja, wo eigentlich alle wissen, das machen wir nicht. Ja. Und wir so, okay.
Geil.
Machen wir.
Echt, also in dem Moment hat es geklickt, hat es gut angefühlt, habe gesagt, okay.
Honestly, dieses Strategieteam, was sehr theoretisch denkt, hatte natürlich noch ein paar Zweifel und hat das natürlich aus anderen Gesichtspunkten sich angeguckt. Aber das Team, was es umgesetzt hat, beziehungsweise umsetzen sollte, hat gesagt, ja, auf jeden Fall machen wir. Es ist also das, was wir uns immer vornehmen bei all diesen Dingen für die junge Zielgruppe, ist, Dinge zu machen, die disruptiv sind, die kein Mensch von uns erwartet. Und das hat das Spiel, die Spielidee in der Theorie, in der Strategie schon hergegeben. Und als wir dann tiefer eingetaucht sind und beschlossen haben, wir machen ein Horrorspiel, hat es das natürlich noch viel mehr hergegeben.
Ja, okay. Aber das finde ich schon extrem bemerkenswert, weil meine Wahrnehmung ist, dass ganz oft Entscheidungen eher so, also safe to play getroffen werden und man macht meistens das rational naheliegendste und oft fehlt dann so der Mut oder auch der Wille zum Risiko. Und ich finde es interessant, dass du sagst, okay, das hat uns bewegt, weil es erstmal anders ist, weil es was auf den Kopf stellt, weil es disruptiv ist. Und das finde ich ja sehr schön.
Der Vorteil ist ja, dadurch, dass Sparkassenhandel so gut funktioniert hat, von den Zahlen, von der Aufmerksamkeit so gut in der Zielgruppe angekommen ist und gewisserweise auch so eine Kultfigur war, haben wir uns ein paar mehr Möglichkeiten in der Kampagne erarbeitet, wo halt mehr Leute gesagt haben, ja, okay, dann macht das halt mal, traut euch das mal. Also an vielen anderen Stellen müssen wir halt viel vorsichtiger sein, weil ich meine, es geht um Finanzen, es ist wichtig, da jetzt auch nicht zu chaotisch zu sein, aber gerade im Bereich Gaming dürfen wir halt auch immer so ein bisschen aus allen Rohren feuern. Und ich glaube, das ist für uns, für die Agentur und für alle Beteiligten halt einfach super, dass wir da auch mal ein bisschen Chaos machen dürfen.
Und vielleicht ergänzend noch, wir haben uns natürlich auch die Legitimation in der Community durch dieses E-Sport-Engagement geholt, gesichert. Die hat das gefeiert von Anfang an. Also wir sind sehr viel auf den Kanälen der Eintracht Spandau da unterwegs gewesen mit diesem Engagement. Und die Kommentare aus der Community waren immer positiv. Und das heißt, wir waren da jetzt auch nicht so ein Fremdkörper. Wenn wir jetzt als ein Game machen, sind wir nicht ein Fremdkörper, wo jeder sagt, das ist aber cringe, dass die Sparkasse jetzt hier meint, ein Spiel in Fortnite machen zu wollen. Ja. Und ich denke, deshalb ist es auch so einfach gewesen, das überall zu implementieren.
Ja, okay. Ja, aber das ist dann eine ultra gute Vorarbeit, weil ich glaube, das machen viele Marken falsch. Die springen hier mal in eine Community rein, da mal in eine Community rein. Es gibt keine Glaubwürdigkeit. Es wirkt alles sehr opportunistisch. Und wenn man halt dort schon eine Historie hat, in Anführungszeichen eine Legacy hat, dann ist es natürlich einfach, Anführungszeichen, darauf aufzubauen und da weiter reinzugehen. Okay, also verstanden, Idee geboren. Gib nochmal einen Einblick in die Mechanik. Also ich weiß jetzt, es ist ein Spiel, es ist ein Horrorspiel, man muss fliehen. Also wie läuft das? Also wie läuft das konkret ab in der Umsetzung?
Mach du.
Vielleicht kurz zum Spiel. Also wir haben eine Mechanik von Fortnite genutzt.
Ja.
Die scheinbar nicht so bekannt ist. Wir haben eine Creative Island gebaut in Fortnite drin, nutzen die Einflugschneise Fortnite, die gehen, man muss auch diesen Island-Code eingeben auf der Startseite von Fortnite und landet dann in einer Welt, die nicht aussieht wie Fortnite, die überhaupt keine, man würde es nicht verknüpfen mit Fortnite, wenn man sieht, das Einzige ist, man fliegt da ein. Und wir hatten dadurch halt die Chance, auch die Geschichte komplett neu zu schreiben, also konnte uns eine Geschichte auszudenken. Und die Geschichte ist in der Tat, so wie du gesagt hast, ne? Es gibt ein Mädchen, das heißt Tilda, und ein Schweinchen, das heißt Bertha. Und die beiden könnten nicht glücklicher sein. Bertha wird jeden Tag von Tilda gepflegt, kriegt eine Münze, wird poliert und geküsst und geknuddelt, bis Bertha eines Tages erfährt von einem anderen Kuscheltier beziehungsweise einem anderen Sparschwein, dass Tilda gar nicht so lieb ist. Und dass es schon unzählige andere Sparschweine gab, die immer blutrünstig vor Tildas Geburtstagen, also vor allem vor Tildas Geburtstagen, zerkloppt worden sind, damit sie an das Geld kommt. Und Bertha möchte es gar nicht glauben, aber es gibt Beweisfotos. Es gibt Beweisfotos davon und so beginnt halt die Flucht der kleinen Bertha aus dem Horrorhaus. In der Tat Horrorhaus. Wenn du es spielst, dann wirst du sehen, es ist sehr viel Jumpscares drin und Dinge, mit denen man wirklich nicht rechnet.
Okay, geil. Und dann ist das Spiel im Endeffekt wirklich, dass ich versuche wegzulaufen vor dem Feind oder der Feindin oder von meinem Endgegner, oder?
Genau, also es ist halt wirklich so, wir haben, oh Gott, wie viele Räume? 15? 12?
Eine Menge
Räume. Es sind irgendwie, also wir hatten auch eine sehr engagierte Development-Agentur, die gesagt hat, wir haben noch einen Raum, wir haben noch einen Raum.
Ja, okay,
also die hatten
auch
wahnsinnig viel Spaß. Und du musst quasi durch die Räume laufen, musst kleine Rätsel lösen währenddessen, Schlüssel finden. Und was das halt so gruselig macht, ist, du hast halt Tilda hinter dir laufen, die ist KI gesteuert, also das heißt, du kannst ja auch es gibt kein Pattern und jedes Mal, wenn du es neu spielst, ist es auch immer wieder anders, was es halt auch immer wieder herausfordernd macht. Und du musst halt Schlüsse finden und gucken, welcher Schlüssel gehört zu welchem Raum. Und in dem Raum findest du dann das. Und dann kannst du halt auch noch kleine Easter Eggs finden. Und so läufst du quasi durch das Horrorhaus, schaltest deine Türen frei, um dann halt irgendwann aus der Tür in deine Sparkasse laufen zu können. Ja. Und du kannst halt nichts anderes machen, außer laufen, schnell laufen und springen. Und das macht es halt super gruselig, weil wenn du halt am Flur langläufst, wo du dich nicht in der Kiste verstecken kannst und Hilda hinter dir ist, dann war es das.
Okay, okay.
Dann kriegst du dich.
Und begleitet wird es von einer Musik, die ist auch ein bisschen nervenaufreibend. Das haben wir gemeinsam mit auch mit einer Agentur gemacht, die auch ordentlich Spaß hatten und die diesen Sound auf das Spiel geschrieben haben. Und jedes Mal, wenn Tilda sich nähert, dann ändert sich der Sound und man zuckt schon zusammen, wo sie dann wieder um die Ecke gesneakt kommt.
Ja, boah, jetzt habe ich richtig Bock loszulegen. Ich muss auf jeden Fall gleich mal ein paar Minuten nehmen und da mal eintauchen und mal schauen, wie weit ich komme. Gibt es einen Gewinn am Ende? Also was passiert, wenn ich am Ende des Spiels bin?
Ruhm und Ehre.
Ruhm und Ehre.
Ja. Es gibt ein Leaderboard auch.
Ja.
Und je öfter du das spielst, du kannst dich halt auch selber dann auch immer noch verbessern. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann, dass irgendwann jemand zu dir, dein Sparkassenmitarbeiter zu dir kommt und die Krone aufsetzt. Das nicht.
Okay, gut.
Das können wir uns nochmal überlegen. Vielleicht machen wir das nächste Mal.
Finde ich ganz schön, ja. Deutschlandtour.
Weiterentwicklung, ja. Genau. Okay, und das ist ja im Endeffekt, ich weiß nicht, wie man dieses, ist das so ein Escape-Spiel, kann man das irgendwie so nennen? Also ne, ja. So wirkt erstmal für mich. Das ist ja sehr weit weg, also von Finanzdienstleistungen. Ich sag mal so rein theoretisch, ohne dass ich jetzt zu tief in Spielen drin bin, aber es gibt ja auch so Aufbauspiele, wo man irgendwie wirtschaften muss, Städte aufbauen oder ich habe früher mal Rollercoaster Tycoon gespielt. Also es gibt ja Spielmodelle, die näher dran sind an Finanzdienstleistungen. So, habt ihr das bewusst so weit weg gewählt? Warum? Gab es auch mal eine Überlegung, das eher näher an dem Finanzdienstleistungssektor etwas zu nutzen?
In der Runde auf jeden Fall nicht.
Okay.
Also in der Runde, wo wir jetzt uns gerade drin befinden, wir launchen ja nächste Woche noch eine Special Edition von dem Spiel.
Alright.
Durften wir einfach Spaß haben, und die junge Zielgruppe an uns binden.
Okay.
Also die Gamer an uns binden, ganz viel Aufmerksamkeit generieren und das machen, was Leute cool finden.
Mhm.
Was sie von der Sparkasse nicht erwarten, was sie cool finden, wo sie sich zu Hause fühlen.
Ja, schön. Das ist ein richtig guter Appell. Richtig toll. Ich feiere das sehr. Was ich jetzt mir vorstellen könnte, was viele Marken und Werbetreibende jetzt im Kopf als Frage rumschwirrt, ist, ja, wie viel Marke oder wie viel Produkt findet denn da statt? Wie habt ihr das gelöst?
Das ist ehrlicherweise das Netteste an dem Projekt. Also aus Marketing-Sicht gesehen, wir können durch diese Creative Island, was ich vorhin gesagt habe, haben wir halt die Möglichkeit, subtil die Marke unterzubringen.
Mhm.
Unser Sparschwein ist gebrandet. Da läuft ein Sparschwein rum mit einem Sparkassen-S auf dem Bauch oder auf der Seite. Und die Sparkassenfiliale ist das Ziel. Wir haben nirgendwo ein Banner platziert, wir haben nirgendwo irgendwelche klassischen Werbemittel platziert. Wir haben das ganze Spiel subtil gebrandet, branded Content gemacht,
ja.
Und sind auch fest davon überzeugt, dass das ist, wie man zukünftig Werbung macht für junge Leute. Weil nur so zwischen dem ganzen Doomscrolling kommst du ja sonst nicht anders zur Geltung. Also wenn du da Anzeigen werden weggeblockt durch Cookie-Blocker, hast keine andere Möglichkeit.
Ja, ich finde, es ist sehr ähnlich zu dem, wie wir auch auf Social gucken. Das ist auch ein Thema, wo ich gleich mit euch drüber sprechen würde. Aber es ist genau das gleiche Argument. Es hat keiner Bock auf Werbung. Native auf Social, TikTok, Reels, ist alles skippable. Und wenn du es nicht schaffst, wirklich die Aufmerksamkeit und das Interesse der Menschen zu fangen, ist ja die allererste Aufgabe, die wir haben in der Kommunikation, und dann zu halten, am besten durch Inhalte, die halt eben bewegen, die begeistern, die Spaß machen, dann wird natürlich auch die Marke positiv irgendwie in Erinnerung bleiben. Das ist eine felsenfeste Überzeugung. Das geht halt eher, wie du gesagt hast, in so eine fast schon Sponsorship-Logik. Man macht was Geiles und die Marke ist Absender von diesem Erlebnis. Und das ist, glaube ich, das Mindset, was ihr auf dieser fürs Game eingesetzt habt. Ne? Wie messt ihr da den Erfolg? Was kenne ich dann immer? Wenn die Marke nicht in der ersten, also jetzt auf Social, ne, am Anfang an klar drin ist und die Produktbotschaft ist nicht am Anfang an klar drin, dann ist immer die Frage, ja, wie beweisen wir uns denn, dass das funktioniert hat?
Also wir gucken natürlich auf die Spieler.
Die Anzahl der Unique User.
Und haben uns da auch sehr horrende Ziele gesetzt.
Okay.
Aber wir sind auch ein bisschen naiv gestartet. Ne? Also wir haben das noch nie gemacht. Aber in erster Linie haben wir das ja, haben wir dieses ganze Projekt gestartet, um Love Brand zu werden in, ja, in der jungen Zielgruppe und um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und die Liebe, die wir aus der Community zurückgespielt kriegen, zeigt eigentlich, dass wir den richtigen Weg gehen. Wir probieren das auch zu messen.
Mhm.
Aber um das in den großen Messsystemen der Sparkassenfinanzgruppe zu sehen, sind wir relativ klein. Ne?
Ja, also, okay.
Deshalb, also wir machen Auswertungen, wir gucken uns an, wie wir auf den verschiedenen Kanälen bewertet werden, wir machen Sentiments und wir gucken uns natürlich die Zahlen an.
Hm.
Aber die, die können wir ja nur so bedingt beeinflussen. Ne? Also wir können die Leute dorthin schieben, aber Reichweitenkommunikation und Spieler gehen nicht unbedingt zusammen. Also wenn du die Leute, wir haben als Beispiel, wir haben von Epic ein Epic Pick verliehen gekriegt, direkt 2 Wochen, nachdem wir gestartet sind, glaube ich.
Ja.
Und die Userzahlen sind horrend gestiegen.
Okay.
Aber das war auch kein Umweg, ne? Da sind die Menschen in Fortnite drin, klicken auf das Epic Pick und landen direkt im Spiel.
Und was ist dieses Epic Pick? Ich muss mich outen.
Das ist eine Kachel die auf der Startseite von Fortnite.
Von Fortnite. Also du hast, ich hol mal ein bisschen weiter aus.
Ja.
Also du hast bei, für alle, die es nicht kennen, du hast bei Fortnite, ja, kannst du das Hauptspiel spielen und dann gibt's halt noch die Möglichkeit, so kleine Minigames, diese Islands zu spielen.
Ja.
Und da kann gefühlt jeder und seine Katze ein Spiel veröffentlichen, erstmal.
Jeder und seine Katze, geil.
Und dann, du gehst natürlich dann einfach unter, weil das sieht dann so ein bisschen aus wie bei Netflix und dann scrollst du dich da durch 3 Stunden lang und kannst dann eventuell dein Game finden. Das ist auch nach Genre geclustert und dann gibt es aber halt einmal pro Woche den Epic Pick. Das sind maximal 4 Spieler.
Mhm.
Das ist auch relativ prominent, wo dann Epic, also der Publisher von Fortnite, halt sagt, das sind die Spiele, die wir diese Woche weltweit, muss man dazu sagen, nicht nur deutschlandweit, wow, sondern weltweit am geilsten finden. Guckt euch die mal an. Und da waren wir halt drin, neben 2 anderen Spielen. Und das ist natürlich dann auch das, wo die User am ehesten hingucken, weil das ist wie bei Netflix dieser ganz prominente Film, wenn du deine App aufmachst und als erstes siehst, so ungefähr, nicht ganz so groß, aber so prominent ist der Epic Pick. Und das war für uns natürlich, das haben wir nicht gesteuert, gar nicht, sondern das war einfach für uns ja eine kleine Auszeichnung von denen. Also die wussten, dass wir kommen, weil die Development-Agentur, ein schwieriges Wort, die sind natürlich auch im Austausch mit Epic gewesen. Und der hatte denen das im Zuge von was ganz anderem mal in so einem frühen Stadion gezeigt. Und der so, das habt ihr nicht bei uns gebaut. Geh jetzt in das Spiel rein und beweise mir, dass du das bei uns gebaut hast. Und die waren so hyped, dass die halt gemeint haben, okay, sagt noch mal Bescheid, wenn ihr wirklich rausgekommen seid. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Glück, dass wir halt den Pick bekommen haben. Weil, ich meine, weltweit sich gegen hunderte, tausende Spiele durchzusetzen, ist natürlich irgendwie super.
Das ist irre. Herzlichen Glückwunsch.
Danke,
richtig toll.
Danke.
Okay, klar, das zieht natürlich Reichweite dann. Das ist ja phänomenal. Und aber nochmal zurück zur Messbarkeit davon. Reichweite guckt ihr euch, also Players guckt ihr euch an. Könnt ihr sagen, wo sowas liegt? Ich habe gar kein Gefühl.
Ja, können wir. Also wir waren nach einem Monat bei über 150.000 Spielern.
Wow.
Also Spielsitzungen. Unique Player waren ein bisschen weniger, aber dafür, dass wir sowas noch nie gemacht haben und dass wir da reingestartet sind, wir haben es selber gefeiert. Das war wirklich.
Ja.
Und das, was ich meinte, über dieses Epic Pick kommst du halt direkt ins Spiel rein. Wenn du sonst hast du nur die Möglichkeit, den Island Code zu posten und zu sagen, kopiert euch den und geht in Fortnite und spielt das Spiel. Ne? Mhm. Also wenn du dann direkt im Spiel drin bist, ist das natürlich einfacher, die User zu kriegen.
Ja, total. Und dann ist wahrscheinlich, gibt es auch sowas wie Time Spent with Brand oder with Game oder sowas. Also ich denke mir, es ist erstmal geil, Leute zu haben, reinzuholen. Aber dann ist natürlich spannend, also wie viel Zeit verbringen die da? Sind die dann da 10 Sekunden? Sind sie da 10 Minuten? Sind sie da 10 Stunden Markenkontakt? Habt ihr da Zahlen zu, Erfahrungswerte?
Also ich kenne die letzte Zahl nicht. Also wir hatten ursprünglich mal geplant, dass das Spiel so zwischen 30 bis 45 Minuten dauert, wenn du das spielst.
Wow.
Da es aber so bockschwer ist, wenn du es das erste Mal spielst, weil du halt wirklich rätseln musst, wo was ist. Also als ich das allererste Mal durchgespielt habe und ich kannte jeden Raum, ich wusste, wo alles lag, habe ich über 2 Stunden gebraucht. gut, ich bin jetzt auch nicht die beste Gamerin, aber wir haben dann auch mit ein paar Streamern zusammengearbeitet, die haben auch im ersten First Try haben die auch eine Weile gebraucht. länger, ne? Also manche haben es halt auch gar nicht in den 2 Stunden Stream geschafft. Also es ist wirklich herausfordernd als okay. Spiel. Und ich glaube, die letzte Zeit, die ich gehört habe, ist, dass man 30 Minuten ungefähr durchschnittliche Spielzeit hat. Also klar, da hast du auch die Leute, die gucken rein, finden es blöd und gehen wieder.
Ja.
Und die Leute, die natürlich das durchspielen. Aber ich glaube, so um die 30 Minuten waren es, oder?
Also die Zahl liegt aktuell ein bisschen niedriger. Das ist aber wahrscheinlich auch dem Epic Pick geschuldet, ja. dass die Leute mal eben reingeguckt haben und dann
klar,
wieder raus waren.
Klar.
Als wir das noch nicht hatten und die Leute wirklich deshalb reingegangen sind, weil wir das promotet haben und die den Trailer cool fanden oder wie auch immer, da lag das wirklich so 25 Minuten.
Ja, ist ja trotzdem irre, ne? Also wenn ich das mal mit Social vergleiche, so mal ganz grob gesagt, wahrscheinlich liegt irgendwie so eine Average Watch Time auf einem TikTok oder Reel, variiert natürlich, aber irgendwas zwischen 5 bis 10 Sekunden, so ganz doof. Und wenn ich es mal hochrechnen würde, was ich nicht mache, weil meine mathematischen Fähigkeiten da an ihre Grenzen kommen. Aber wie viele Videos dort quasi ausgespielt werden müssten an einen Unique User, um auf 25 Minuten Markenkontakt zu kommen, ist ja echt irre. Also das ist schon sehr besonders.
Und dazu kommt, wir haben, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wir haben ja einen Trailer gemacht, den hast du wahrscheinlich mitgeschickt,
ja.
mit einem Studio, die für Pixar auch animieren.
Toll.
Und auch dieser Trailer hat eine Durchsichtsrate von, also eine ziemlich hohe Durchsichtsrate und eine Zeit, dass die Leute da raufgeguckt haben, hätten wir nicht gedacht. Also es ist wirklich ein, also der ist in echt, ist der 120 Sekunden lang. Das haben wir gedacht, das können wir für die sozialen Kanäle nicht machen. Wir müssen das kürzer machen. Aber die wurden alle durchgeguckt.
Ja.
Also, das war ja so ein bisschen das Irre. Also ich betreue ja YouTube und TikTok. Ne? Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, wir brauchen das kürzer, weil niemand guckt auf TikTok 120 Sekunden sich einen Trailer an. Und dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, hat die Agentur da richtig eine Lanze gebrochen. Und dann haben wir an einem Sonntag, glaube ich, noch telefoniert. Und da war so, lasst uns das probieren, bitte, lasst uns das probieren. Und ich so, wisst ihr was? Okay, komm, machen wir. Wenn ihr recht habt, habt ihr recht. Und wenn nicht, kann ich sagen, edgy badge, ich hatte recht. Sie hatten recht. Das Ding wurde durchgeguckt, also wir hatten da wirklich wahnsinnig gute Durchsichtsraten. Es ist einfach ein sehr guter Trailer, der halt einfach eine Geschichte erzählt. Es fühlt sich halt wirklich so an, als würde man so einen ganz kurzen Kurzfilm von Pixar von früher gucken. Ich weiß nicht, ob du noch diese ganz...
Ja, klar.
Genau, so in die Richtung ging es halt einfach. Und da muss ich einfach neidlos gestehen, die hatten recht. Da hatte die Agentur recht, sich da wirklich für einzusetzen. Und das hat auf allen Kanälen mit 120 Sekunden funktioniert.
Was?
Ich hätte es nicht gedacht, wirklich nicht.
Ah, das ist ja echt auch sehr besonders. Okay, und der Erfolgsprinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, würdest du sagen, gute Story wahrscheinlich, oder ne? Pixar ist eher ein Film, wie es sich anfühlt. Also ja, trotzdem
genau.
Wirkt er erstmal gegen die Norm.
Genau, also ich glaube, der Vorteil ist, wir haben einfach von Anfang an immer gesagt, okay, da wird halt nicht gekleckert, sondern wir haben wirklich mit einem guten Animationsstudio zusammengearbeitet, mit einem guten Studio zusammengearbeitet, also mit einem guten Soundstudio zusammengearbeitet.
Mhm.
Da war halt nichts, muss man sagen, nichts half-assed, sondern wir haben da wirklich gefull-assed,
ja.
In Ermangelung eines besseren Wortes. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, dass alle richtig, richtig Bock darauf hatten und wir halt auch wirklich gute Studios, gute Leute da sitzen hatten, die einfach wissen, was sie tun und da ihre Expertise reingebracht haben. Und jetzt habe ich den Ende von meinem Satz.
Das Ding ist auch, wir sind nicht mit einem Riesenbudget gestartet. Man könnte sich könnte denken, bei dem, was wir umgesetzt haben, das muss ein horrendes Budget gewesen sein.
Ja.
Hatten wir definitiv nicht. Und alle, die mitgemacht haben, das Soundstudio, die den Film gemacht haben, das Animationsstudio, die Game-Entwickler und Jungfirmat Sports, die sind alle in Vorleistung gegangen. Also
krass.
Die hatten alle Bock da drauf, auf die Idee. Jungfirmat ist losgegangen und hatte die Idee gepitcht bei diesen verschiedenen Studios und Agenturen. Und die haben alle gesagt, das machen wir. Wir haben da Lust drauf. Und als wir gestartet sind, haben auch allesamt Pressemitteilungen veröffentlicht. In UK waren wir mit einer Pressemitteilung. Der Regisseur sitzt in den USA.
Nein.
Überall waren wir.
Das ist Wahnsinn. Könnt ihr sagen, was das gekostet hat? Grob?
Ich würde mal sagen, es hat weniger gekostet als eine klassische Markenkampagne, die die Finanzgruppe sonst macht.
Okay.
Vielleicht ist das, also es ist nicht eine konkrete Hausnummer, aber es ist, ja, Also ich habe vor diesem Thema andere Kampagnen shooten und produzieren lassen, wo wir viel mehr Geld für ausgegeben haben.
Okay. Ja, toll. Und ich habe so ein bisschen bei Promotion gesprochen. Lass mich das nochmal verstehen, wie ihr das Ding beworben habt. Also es gab einmal zufällig diesen Epic Pick, was natürlich ein großer Treiber war. Jetzt habt ihr gesagt, es gab einen Trailer, der auch erstmal sehr plattformunnativ eigentlich mit 120 Sekunden, aber sehr gut funktioniert hat. Den habt ihr wahrscheinlich dann geteilt auf euren Social Channels. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook.
Genau.
Okay.
Also auf allen unseren Socials. Dann haben wir natürlich die angenehme Position, dass jede einzelne Sparkasse auch einen einzelnen Social-Account hat, in welcher Form auch immer.
Klar.
Also fast jede Sparkasse hat mindestens einen Social-Account, LinkedIn, Facebook, you name it.
Also das heißt, ihr habt einen nationalen Sparkassen-Account?
Genau.
Und dann gibt es dann die lokalen nochmal.
Genau, okay, ja. Also ich betreue halt die nationalen Accounts und dann gibt es aber auch immer noch so Sachen, die wir dann den Sparkassen zur Verfügung stellen, die sie dann halt auf ihren Socials auch nochmal posten können. Und dadurch hast du natürlich in gewisser Weise, wenn du halt so eine Kampagne hast, worauf alle Bock haben, einfach Multiplikator, da schon ist. Also das haben wir gemacht, auf unseren Owned-Kanälen haben wir was gemacht. Wir haben natürlich auch uniken Content zum Beispiel auf TikTok und YouTube erstellt. Also auf YouTube gab es ein eigenes Short, auf TikTok haben wir mehrere Shorts gemacht. Wir hatten tatsächlich auch ein Gewinnspiel und dann hatten wir auch wirklich eine große Latte an Creatoren, die wir einfach gebucht haben. Stimmt, jetzt für die zweite Welle sind es ein paar mehr.
Nee, das war am Anfang, hatten wir schon 5 Creator, die wir starten. Ich habe 5 verschiedene Verträge gemacht, das weiß ich relativ genau.
Ich erinnere mich ganz genau.
Ja.
Okay.
Genau, also ja, darüber und dann, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir haben natürlich die digitalen Kanäle, aber wir haben die Sparkassenfilialen noch zusätzlich. Wir können die natürlich auch ausstatten mit Plakaten, mit Bodenaufstellern, mit Postkarten, mit Merchandising-Material.
Okay.
Und da waren wir im Vergleich zu anderen Themen sehr viel umtriebiger und haben die zugeballert mit Themen und haben gesagt, kauft das, stellt das in eure Sparkassen, in eure Filialen rein und zieht dadurch die jungen Leute. Und da alle das gleiche Thema haben, sie wollen junge Leute haben, haben sie natürlich auch schön mitgemacht.
Ah, okay, gut. Das heißt, ihr überlegt euch quasi einmal die Master dazu, stellt die zur Verfügung und jede einzelne Sparkasse ist dann frei zu sagen, das Thema finde ich gut, das ist relevant, das hole ich bei mir rein. Mhm. Okay, gut. Ja, interessant. Das finde ich super, weil es vor allem auch diese Offline-Online-Verzahnung ist, die echt immer schwierig ist. Macht Sinn. Und beim Content muss ich nochmal eintauchen, weil du meintest, also ich habe verstanden, also der Master war dann der Trailer, sehr wahrscheinlich. Und dann hast du gesagt, es gibt noch Custom-Content pro Plattform.
Genau.
Was war das? Also war das der gleiche Custom-Content dann oder was inhaltlich?
Komplett unterschiedlich. Also wir hatten 2 Trailer. Wir hatten einmal den sehr elaborierten, animierten Trailer.
Ja.
Und dann gab es noch einen Gameplay-Trailer, wie man es halt einfach von Spielen immer kennt.
Ja.
Das sind die beiden Sachen, die wir halt auf YouTube auf jeden Fall, also der Gameplay-Trailer ist auch auf YouTube gelaufen. Alle anderen Trailer sind auf allen Social-Plattformen gelaufen bei uns. Und auf LinkedIn gab es dann halt noch zusätzlich irgendwie Textbeiträge. Facebook hat dann halt, Facebook und Insta haben dann irgendwie noch das Key-Visual gepostet. Auf TikTok hatten wir halt einfach uniken Content und auf YouTube hatten wir dann noch mal mit unseren Creatoren, deswegen war ja Simon auch vor ein paar Wochen hier, also da haben wir dann mit Klein Aber auch noch mal was umgesetzt als Short-Content. Und was uns halt bei unseren Kanälen, den nationalen Kanälen eigentlich wichtig ist, ist, dass jeder Kanal hat eine eigene Strategie, jeder Kanal hat eine andere Zielgruppe. Und dadurch haben wir relativ wenig Zweitverwertung. Also, dass wir halt wirklich sagen, alle posten den gleichen Trailer oder alle posten das gleiche Key-Visual, ist tatsächlich eher ungewöhnlich für unsere Kanäle. Und deswegen haben wir dann diesen Custom-Content für die einzelnen Kanälen dann auch natürlich angepasst auf Zielgruppe, auf Strategie.
Ja, was habt ihr bei TikTok genau gemacht?
Bei TikTok haben wir zum einen ein Gewinnspiel gemacht. Da haben wir mit einem Creator zusammengearbeitet, der die PlayStation, die wir verlost haben, dann auch nochmal customized gemacht hat. Also da ist halt wirklich ein super, super schönes Visual entstanden, wo Tilda und Bertha drauf sind.
Ja.
Das konnte man gewinnen. Also es ist wirklich richtig schön geworden. Und dann haben wir halt einfach, wir haben zum einen Inhouse-Creator, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir halt auch den Content selber im Haus shooten. Mit denen haben wir dann halt auch nochmal ein Piece umgesetzt. Jetzt muss ich noch kurz überlegen, ob ich es nicht verwechsle. Ich kann mich gerade tatsächlich nicht dran erinnern, was wir da als Content noch gemacht haben. Es war so viel. Wir haben so viel gemacht.
Ja, also. Es war eine Latte.
Es war eine richtige Latte, genau. Und auf YouTube war es, oder für YouTube Shorts haben wir dann halt auch ganz klassisch Awareness. Einfach nur so, hey, dieses Spiel gibt's. Man hat dann irgendwie unseren Host gesehen, die gespielt hat, ein bisschen was darüber erzählt, Sachen vom Trailer eingeblendet. Mhm. Also wir haben natürlich auch immer versucht, klar, die Sachen, die wir schon haben, auch irgendwie in unseren Content mit einzubinden, aber halt angepasst auf den Kanal mit den Gesichtern, die man halt auch eh schon von unseren Kanälen kennt. Mhm.
Ja, was absolut Sinn macht. Es gibt immer so zwei Philosophien. Die eine ist halt, ist auch immer eine Budgetfrage, ne? Bei so einer großen Aktivierung zu sagen, an sich alle Plattformen mehr oder weniger Content Grab heutzutage, es ist eine Unterhaltung. Warum kann man nicht den gleichen Content mehr oder weniger spiegeln? So, das ist halt eine Effizienzfrage. Auf der anderen Seite, klar, hat jede Plattform ihre eigenen Zielgruppen, ihre eigenen Communities, ihre eigenen Logiken, ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur. Und natürlich in der perfekten Welt ist das customized. Deswegen finde ich es immer interessant, dass ihr quasi so einen Mischansatz gewählt habt, aber mit einem starken Fokus auf den Custom Content, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, ja. Genau. Also ich meine, ich habe auch schon mit Sparkassen geredet, die das halt genauso machen, die halt sagen, okay, das, was wir auf TikTok posten, ja, das posten wir auch als Short, das posten wir auch als auf Facebook und Insta. Ja. Wir haben uns halt für die nationalen Kanäle einfach bewusst dagegen entschieden, das so zu machen. Und das ist dann bei uns einfach auch so gewachsen. Wir sind natürlich auch in einer wahnsinnig privilegierten Position, dass wir sagen, es gibt eine Person, die halt einen Main-Fokus auf ihren Kanal hat bei uns. Also bei mir ist es TikTok und YouTube. Ich habe aber auch, es gibt einen Kollege, der macht nur Facebook. Es gibt eine Kollegin, die macht nur Insta. Okay. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern die LinkedIn-Kollegin arbeitet zum Beispiel auf YouTube bei mir auch noch mit dazu. Also wir mischen schon untereinander, aber es gibt immer einen Fokus auf den einzelnen Kanal. Und dadurch kann natürlich auch jeder uniken Content erstellen. Das ist totaler Luxus, das weiß ich selbst. Ja. Weil es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, wo man halt sagt, okay, herzlichen Glückwunsch, du hast alle Kanäle gewonnen. Ja. Und da ist es natürlich dann auch einfach, wie du selber sagst, so eine Ressourcenfrage. Aber dadurch, dass ich das nicht machen muss, dankenswerterweise, ja, machen wir es halt auch nicht oder versuchen es nicht zu machen.
Okay, spannend. Und wer steuert dann die Inhalte auf den Kanälen? Also, weil ich kenne das ja oft so, es gibt ja trotzdem aus einer Marke, aus einer Gruppe heraus, hey, das sind jetzt unsere Aktivierungen, unsere Produktthemen, unsere Markenthemen, die wir treiben wollen. Dann sagt aber der Channel-Owner oder die Ownerin, nee, ich habe aber meinen Content-Plan, ich habe ganz andere Sachen geplant, ich möchte hier nativen, plattformspezifischen Content machen. Das clasht dann meistens. Und wie habt ihr das orchestriert?
Das ist auch unterschiedlich. Also natürlich haben wir auch ganz klassisch unsere Kampagnen, die sich übers Jahr ziehen, wo du halt Schwerpunktthemen hast. Aber es ist jetzt nicht so, dass Danielle aus der Kampagne dann zu mir kommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, das ist dein Content-Piece, du musst das posten. Ja. Sondern es ist dann halt eher, wir arbeiten da in diesem Coworking zusammen. Also es ist halt neben einer Kampagnenmanagerin oder einem Kampagnenmanager ist auch immer jemand aus Social in diesen Teams mit dabei, sodass man von Anfang an Social-Ideen mitdenkt. Und ich glaube, das hatten wir vor 2-3 Jahren halt wirklich so richtig intensiv angefangen, als wir die junge Finanzen-Kampagne gemacht haben, dass da immer jemand von Social mit der Kampagne zu sitzen kam und sich dann eher uniken Content überlegt hat oder gesagt hat, welche Kooperation könnten wir hier mit wem machen. Okay. Oder halt zu sagen, okay, das Thema nehme ich für mich selber mit und ich shoote aber meinen Content selber mit entweder der Agentur, mit der ich für die Plattform zusammenarbeite, oder halt einfach, was wir halt viel machen, ist halt wirklich in-house selber mit Mitarbeitenden shooten, sodass es sich immer plattformgerecht anfühlt, weil wir halt einfach, und das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, Cutdowns funktionieren halt einfach nicht. Du kannst halt nicht den Werbespot nehmen und dich dann wundern, warum deine Zahlen so blöd sind.
Ja.
Und das hat man relativ früh bei uns schon erkannt und das macht dann natürlich auch einfach Spaß, weil ich mich dann hinsetzen kann und mir halt einfach Content dafür überlegen kann und mir überlegen kann, okay, wie könnte denn jetzt dieses Thema, was im TV so aussieht, für mich auf TikTok funktionieren?
Ja. Und ich muss da nochmal nachbauen, ich finde das so aufregend, weil es eine Thematik, vor der wir natürlich auch als Social-Agentur immer stehen. Gibt es dann trotzdem eine Leitidee oder eine Kampagnenidee? Also gibt es dann eine Lead-Agentur, die sagt, hey, das Thema Produkt X beispielsweise, das ist jetzt unsere Grundidee und dann holt ihr aus den einzelnen Teams die Leute, die die Channels betreuen, rein und die haben dann aber die Chance, diese Grundidee plattformnativ zu interpretieren? Oder wie nah muss das an der eine Basis sein.
Also die heile Welt ist, glaube ich, nicht auf allen Themen gleichermaßen da. Verschiedene Themen Also nächste Woche, übernächste Woche steht der Weltspartag an, zum Beispiel.
Okay.
Das
ja.
ist
okay,
zum Beispiel okay. so ein Thema, das muss gespielt werden.
Okay.
Da könnt ihr sicher auch interpretieren mit den Pieces, die dann schlussendlich veröffentlicht werden. Aber da kommt schon der Push von ganz oben.
Okay,
das Weltspartag ist wichtig, muss gespielt werden. Und so ist es mit den Kampagnenthemen auch. Wenn wir ein Thema haben, was politisch total relevant ist, das müssen wir jetzt spielen, weil das Produkt muss fliegen, dann müssen auch die Channel-Owner einknicken und sagen, okay, ja, nehmen wir mit.
Okay.
Aber in der Regel, gerade bei den Kampagnen jetzt für die jungen Leute, wir wollen ja einfach auch ausschließen, dass wir Cringe produzieren. Wir wollen nicht so wahrgenommen werden, als das ist die Sparkasse, die macht nur was für die jungen Leute, um zu gefallen, aber die wissen gar nicht, was die wollen, sondern wir wollen das ein Geben und Nehmen.
Ja.
Und bei uns ist definitiv so, es wird von Anfang an akribisch darauf geachtet, dass wir gemeinsam drüber nachdenken. Und es gibt eine Lead-Agentur, wie wir gesagt haben, Scholz & Friends für die klassischen Kanäle und Lared ist auch einer von unseren Lead-Agenturen, aber und bei uns jetzt hier Jungformat Sports.
Mhm.
Aber ist es zu keiner Zeit bei unseren Kampagnen so, dass wir nicht fragen, macht das Sinn?
Mhm.
Außer mit dem 120-Sekunden-Piece, wo dann die Diskussion losging.
Da war Diktatur dann einfach. Machen wir jetzt.
Naja, auch nicht. Da haben wir auch drüber diskutiert, aber halt auf den Sonntag.
Ja. Aber bei dem zum Beispiel Weltsparentag, dann ist es so, hey, wichtiges Thema für uns. Überlegt euch bitte, wie ihr das zum Erfolg auf der eigenen Plattform bringt. Es muss aber nicht die gleiche Visualisierung sein. Es gibt nicht die gleiche Leitidee. Oder doch?
Ich glaube, das Visual muss auch vorkommen,
okay.
aber man kann drumherum noch eigenen Content stricken.
Ah, okay, okay.
Da sitzt jetzt zum Beispiel beim Weltspartag sitzt halt auch eine Art Direktorin aus dem Haus drauf. Also das macht dann auch nicht die Agentur, sodass halt das Key Visual und das Logo halt wirklich bei uns aus dem Haus kommt. Die Art Direktorin sitzt bei uns am Tisch mit. Also die hat auch eine Social-Brille und ein Social-Auge einfach drauf und entwickelt dann einfach auch schon Sachen, wo sie weiß, dass wir das einfach für uns adaptieren, weil wenn sie es halt nicht gut macht, weiß sie halt, dass sie ja damit auch weiterarbeiten muss und wir dann die ganze Zeit neben ihr stehen und sagen, das sieht blöd aus.
Ja. Okay, toll. Und die Creatorin, über die ihr eben gesprochen hattet, die habt ihr dann auch, also auf jede Plattform einen Creator oder wie habt ihr die ausgewählt? Sind das auch Gaming-Creator, Creatorin gewesen?
Welche meinst du, die Inhouse-Creator?
Die fünf Stück, nee, sorry, ihr meintet
Ach
eben
so.
Bei der, ich bin einen halben Schritt zurück nochmal, ich versuche nochmal kurz die Disposition, die Promotion zu, ab und zu bin ich zu schnell im Kopf, das habe ich schon oft Feedback bekommen, die Disposition zu verstehen, ich habe es verstanden, wie ihr die einzelnen Kanäle betreut und ihr hat auch gesagt, dass ihr mit fünf Creatorinnen zusammengearbeitet habt. Jetzt frage ich mich, wie habt ihr die ausgewählt? Also waren das jetzt alles Creatorinnen, die aus der Gaming-Community kommen? Ja, okay.
Ja.
Okay.
Also uns war ganz schnell, also wir wollten natürlich mit dem Gaming-Engagement alles erreichen. Wir wollten Aufmerksamkeit in der Zielgruppe, nicht nur bei den Gamern, sondern überhaupt überall. Das war uns aber relativ schnell klar, dass das nicht so punktuell geht.
Ja.
Also mit dem, was wir an Möglichkeiten zur Verfügung haben. Deshalb haben wir Creator aus der Gaming-Bubble geholt. Große Creator.
Okay, und habt ihr das irgendwie, ist immer so eine Frage, ne? Also habt ihr dann das irgendwie kategorisiert, dass ihr sagt, beispielsweise, okay, das Spiel findet auf Fortnite statt, wir nehmen fünf Leute von Fortnite. Oder es gibt Schnitt, oder das Spiel ist ein Escape-Game, wir nehmen fünf Escape-Creatorinnen. Oder einen von Fortnite, einen von Escape und einen der, ich weiß nicht, wie habt ihr das so aufgegriffen?
Alles Fortnite.
Ja, ja und nein, also nochmal die Rolle zurück. Für uns war relativ schnell klar, dass wir halt weiter mit Max, also mit Henno zusammenarbeiten wollen.
Ja, das macht Sinn. Ja, total.
Also den haben wir schon seit Jahren bei uns. Das wäre irgendwie komisch, wenn man dann auf einmal das ihn nicht einbindet. Und er war halt so ein bisschen das erste Kernstück, würde ich fast sagen, als dann Max gemeint hat, okay, er hat da Bock drauf. Der hat das in ganz, ganz frühen Stadion schon gesehen. War uns dann auch so ein bisschen klar, okay, er ist quasi unser Key-Creator.
Ja.
Und damit bekommt man natürlich auch die Türen ein bisschen mehr auf, wenn man dann sagt, Max macht das schon, Henno macht das schon. Und wir haben uns dann halt Gnu und Seth, die halt für Horror-Games bekannt sind, geholt. Maluna war noch mit dabei. Und Phoebe.
Okay.
Die halt, also ne, man kennt sie halt alle als Livestreamer. Man kennt sie von Twitch, man kennt sie von YouTube. Die gehen alle so in die Horror-ish-Ecke.
Mhm.
Also es ist schon so, dass wir versucht haben, Streamer auszuwählen, die zum einen halt groß sind. Also ich meine, Henno und Gnu braucht man nicht drüber reden, die sind halt einfach bekannt. Und bei den anderen war es, fand ich, uns wichtig, dass wir halt so ein bisschen die Horrorleute auch erstmal abgrasen können, weil am Ende des Tages brauche ich jetzt niemanden, der Sims spielt und der spielt dann unser Horror-Game.
Nee, wäre komisch.
Ja, okay, gut. Also maximalen Fokus auf die Interesse und das, was das Produkt eben an Bedürfnis stillt und in welcher Welt es stattfindet, das Produkt, das Spiel. Gut, und habt ihr bei den Plattformen so Unterschiede gemerkt? Gibt es eine Plattform, die krass herausragend performt hat? War das alles ähnlich? Habt ihr das priorisiert auf irgendeine Art und Weise?
Also wir haben halt bei allen, also alle haben halt auf Twitch live gestreamt, ja. Und haben dann halt quasi ein Best-of-Cutdown auf TikTok gemacht und dann natürlich nochmal ein längeres Video auch auf YouTube. Da würde ich sagen, da sind die Zahlen ähnlich wie halt alle Videos von denen auf den Kanälen performen. Jetzt für den Multiplayer, den wir nächste Woche launchen. jetzt habe ich schon gesagt.
Aber wenn der Podcast rauskommt, dann kommt der, also heute ist der, es ist 17. Oktober, genau. Ich glaube, der Podcast kommt in 2 Wochen raus. Ah, dann super. Ist das okay. Schon live. Das
also, heißt, ihr habt nicht gespoilert. Der Multiplayer, der schon rausgekommen ist.
Ja, genau.
da haben wir tatsächlich noch ein paar Creator mehr, weil klar, ist ein Multiplayer, braucht man halt ein paar mehr. Und da probieren wir jetzt auch mal einen TikTok-Livestream mit einem Creator aus. Aber also der Fokus war schon ganz klar Twitch, weil gelernte Plattformen da halt einfach 2 Stunden, 3 Stunden in einem Stream zu hängen und sich ein Spiel anzugucken.
Ja, fair.
Hat auch gut funktioniert. Ja. Also wir haben natürlich auch alle in dem Stream gehangen und da mitgeguckt und gesagt, hey, du musst doch hier um die Ecke gehen, guck mal da.
Mann, das ist doch klar.
Ja, und haben dann auch, wenn sie sich dann verfangen haben, haben sie natürlich von uns ein paar Tipps gekriegt, heimlich und anonym.
Ja.
Hat nicht immer geholfen, habe ich gemerkt.
Okay.
Ja, aber es war schon ziemlich lustig auch zu sehen, die meisten haben Easter Eggs im Spiel gekriegt.
Ja.
Wo sie selber drin vorkommen. Und wenn sie dann über sich selber gestolpert sind, wo sie nicht wussten, wo sie vorkommen, das war schon mal sehr nett.
Ja, das war schon sehr witzig, weil wir hatten, also Max wusste es, weil Max halt auch, der hat eine relativ präsente Rolle und muss auch relativ viel sprechen. Ihm haben wir dann erklärt, was es ist. Aber bei den anderen war es immer nur so, ja, schick mal ein Foto oder kannst du uns diesen Satz mal aufnehmen? Und die so, ja, okay.
Ja.
Und dann, also ich weiß noch, bei Seth, der hat sich, der, da hört man ihn als Anrufbeantworter und der so, das bin ja ich, das bin ja, also der war so richtig überrascht, sich selber da zu finden. Mhm. Das war total schön.
Und die anderen wussten natürlich auch nicht, welche Rolle Max da einnimmt im Spiel.
Ja.
Und sind dann los und gesagt, das ist ja Max. Wie kommt
geil,
der denn da rein, Max?
Witzig. Ja, sehr schön. Okay, sehr lustig. Meint ihr eigentlich, es hätte auch sehr gut funktioniert, wenn ihr diese Geschichte einfach als einen Longform seriellen Videocontent auf TikTok oder Reels erzählt hättet, über mehrere Folgen hinweg? Hättet ihr auch quasi so einen Minifilm machen können davon, statt einem Spiel? Und dann macht ihr 6-mal, kann was, minütiges Video und erzählt diese Geschichte.
Ich glaube, das Spannende ist halt einfach das Interaktive.
Ja.
Dass du halt einfach zusammen mit uns irgendwas machen kannst. Dass du halt nicht nur konsumierst, sondern wirklich einfach, ja, mit der Marke, mit Bertha halt diese Welt entdeckst und versuchst, da zusammen rauszukommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Kampagne als mehrteilige Videoserie auch gut funktioniert hätte, wenn es halt in der Qualität gewesen wäre, aber definitiv nicht in dem Umfang, wie wir das da gemacht hätten, weil so wäre es einfach, oh nett, schöne Videos hätte ich nicht erwartet, aber einfach mit diesem Bang rauszugehen, die Sparkasse hat ein Horrorspiel gemacht in Fortnite, das ist so.
What the fuck?
What the fuck? Ja,
ja, das ist der richtige Moment, das muss ja gute Kommunikation, muss ja auch erstmal irgendwo Leute zum Stoppen einladen, zum Nachdenken anregen, das habt ihr ja dadurch perfekt geschafft.
Also das wäre auf jeden Fall anders gewesen.
Ja.
Also Video-Content sind wir eine von sehr, sehr vielen. Wir sind Spiele auch sehr, sehr einer von vielen. Aber ein Finanzunternehmen hat das bis jetzt so noch nicht gemacht.
Ja, toll. Ach, schön. Ich liebe diesen Mut. sehr, sehr gut. Und sagt mal, vielleicht so eine der letzten Fragen, da hatten wir im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, aber so der Blick, wie ihr auf Social und Gaming guckt. Weil es gibt ja gerade so also 1,5 oder 2 Entwicklungen. Auf der einen Seite gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, so eine relativ große Studie in der Financial Times mit GWI, also gut auch mit Daten gebackupt, wo sie sich die Social-Media-Nutzung über unterschiedliche Age-Groups, also Altersgruppen, angeguckt haben, wo man sehr gut erkennt, dass der Peak von Social Media bei den jungen Menschen war 2022. Also das Nutzungsverhalten geht runter. Bei den Älteren ist es noch weiter am Steigen, aber oft verschiebt sich das ja, das sickert dann ja durch. Das heißt so, die Grundthese ist, Social Media hatte seinen Peak im Sinne von Nutzungszeiten bei den jungen Menschen Und die zweite Entwicklung ist, dass man halt sieht, dass sehr viel Zeit in Games verbracht wird. Auf Twitch wird sehr viel gestreamt. Wir sagen immer, die Menschen haben keine Aufmerksamkeitsspanne. Ihr sagt, okay, die verbringen aber 20 Minuten dabei, ein branded Game zu spielen. Ne? Und das ist so eine These, wo die ich immer wieder höre, dass Gaming so das neue Social wird. Das ist ja auch eine Unterhaltung. Da gibt's auch eine Chance, Marken auf eine sehr begeisternde Art und Weise zu platzieren. Es gibt eine Chance für Storytelling. Wie seht ihr das? Also spürt ihr das auch oder denkt ihr, das bleibt so integriert, wie es jetzt ist, verzahnt? Was ist da also euer Blick drauf? Das finde ich mal interessant.
Also ich finde die komplette Gaming-Community super spannend, einfach als Zielgruppe, weil am Ende des Tages, klar, wenn man Gaming hört, denkt man erstmal an das große Spiel vom großen Publisher, GTA, schlag mich tot. Aber das sind ja auch die kleinen Games, ne? Das Handygame, was meine Mama spielt.
Ja.
Also ich finde, das ist so eine spannende Zielgruppe, wo man so viele Möglichkeiten hat, die Menschen einfach zu erreichen mit Branded Content. Und ich glaube tatsächlich, dass das weiter wachsen wird. Das ist aber auch nur ein Bauchgefühl. Mhm. Und da gucke ich jetzt ganz doll in die Glaskugel. Aber ich glaube halt, dadurch, dass auf Social gerade so eine Fatigue einsetzt und dieses, gerade mit KI, immer mehr Content, immer weniger, was halt wirklich unique ist, ist es vielleicht auch so eine gewisse Frustration bei den Userinnen, egal durch welche Altersklassen, dass man eher gerne wieder irgendwas machen möchte. Jetzt nicht nur sitzen und scrollen, sondern eher entweder Content aktiv konsumieren im Sinne von spielen oder halt vielleicht auch selber wieder kreativ schaffen. Mhm. Also wir haben das beim Spiel auch gemerkt. Es gab ganz viele kleine Streamer, die dann halt einfach unser Spiel geschnappt haben und gestreamt haben.
Ach toll.
Und das ist halt irgendwie toll. Einfach schön, weil die dann zum einen ja Content kreiert haben, aber zum anderen halt einfach mit unserem Spiel interagiert haben. Und da sehe ich halt einfach große, große Möglichkeiten. Als wenn ich jetzt nur sage, guck mal, hier ist ein hübsches Plakat oder hier ist ein hübsches Video auf TikTok.
Na, spannend.
Wir waren ja auch auf der Gamescom und haben uns das angeguckt.
Hat ja echt all in.
Ja,
Leute.
Ja, wir haben keinen Stand auf der Gamescom gehabt, leider. Das, ja, das hat unser
geil.
Budget gesprengt. Ja. Aber wir haben uns das angeguckt. Wir sind da mit einer Delegation hingefahren von regionalen Sparkassenvertretern,
geil.
Um denen zu zeigen, was da los ist. Ne? Und wenn man sich anguckt, über 500.000 Besucher in 5 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen und wer da alles vor Ort ist. Also das haben nicht nur wir hoffentlich verstanden, dass Gaming State of the Art ist und die Möglichkeit ist, die junge Zielgruppe zu erreichen, sondern Netflix stand da mit einem riesen Wednesday-Stand, Stranger Things war vor Ort. Also ich mache jetzt Werbung für andere Brands, aber ich glaube, das ist, also ich bin fest davon überzeugt, wir kommen da nicht mehr dran vorbei.
Mhm.
Also wenn wir die jungen Leute erreichen möchten mit unseren Marken, dann und nicht nur die Gamer, insgesamt die jungen Leute, dann müssen wir im Gaming bleiben. Wir müssen, E-Sport war schon gut, aber Gaming ist wichtig, es geht nicht mehr ohne.
Okay, schön. Also ein großer Appell, auf Gaming zu schauen und da aktiv zu werden als Marke.
Ja? Oder auch nicht und uns den Platz zu lassen.
Ja, genau.
Ja, und vor allem, aber was wichtig ist, dass es halt gut durchdacht ist.
Ja.
Also ich meine, so kleine Minispiele sind natürlich nice to have. Aber wenn man nur ein Spiel macht, um ein Spiel zu machen und sich nichts dabei dahinter denkt und also wir haben ja sehr, sehr viel da rein investiert, dass das wirklich cool wird. Und ich weiß aber, dass es schon vor uns einige Minispielchen gab, aus der Gruppe raus, die definitiv nicht so viel Sichtbarkeit gekriegt haben.
Ja, ich glaube, das ist das Schöne, dass da, also Wettbewerb belebt das Geschäft. Und genau, was du gerade sagst, es braucht da Mut, was Neues auszuprobieren, es braucht da Mut, was zu begeistern, es braucht da Mut, Leute zu unterhalten, es braucht immer eine tolle Idee. Und ich finde, das ist jeden Tag immer wieder die schönste Herausforderung, die wir in dieser Branche haben, so in dieses Rennen reinzusteigen. Von daher, ja, klar, das würde ich sagen, ist die Grundvoraussetzung, damit das funktioniert. Okay, wollen wir mal unsere Abschlussfragen durchgehen oder habt ihr noch einen Gedanken, den ihr unbedingt loswerden möchtet?
Nö.
Nein?
Nö, also der Multiplayer, der ja jetzt ganz frisch live ist.
Zieht ihn euch rein.
Ja, mit bis zu 5 Spielern, macht sicher cool Spaß.
Ja, schickt mir gerne einen Link, den Link, dann packen wir den auf jeden Fall in die Shownotes dazu. Könnt ihr das alle ausprobieren.
Ja.
Okay, Abschlussfrage Nummer 1. Wie nutzt ihr gerade KI, entweder bei euch in der Gruppe oder ihr als auch privat im beruflichen Kontext? Privat und beruflichen Kontext ist gut, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Überall. Also in der Gruppe sind wir so schon sehr stark angehalten. Also wir haben eine kleine eigene KI-Abteilung,
oh ja,
die wirklich aus absolut Enthusiasten besteht. Und ich finde, sowas ist auch super wichtig, dass man da immer jemanden hat, der sagt, oh geil, das gucke ich mir an, das gucke ich mir an. Und die kommen dann regelmäßig zu uns rumgeschlappt und sagen so, guck mal, das könnte was für dich für Videocontent sein. Guck mal, das könnte dir eventuell den Schnitt erleichtern. Also das wird so ein bisschen kuratiert für uns, sodass wir jetzt nicht uns mit allen Plattformen beschäftigen müssen, sondern die kuratieren das für uns. Wir hatten jetzt letztens auch einen eintägigen Workshop-Tag, wo es um nichts anderes als KI ging, was zum einen nicht, also es geht ja nicht nur um Social und Content, sondern halt auch um Prozessoptimierung, wie wir das richtig einsetzen können, so dass halt jeder für sich selber da ein bisschen was rausnehmen kann. Also wir sind schon stark angehalten, KI zu nutzen. Ja. Wir machen das auch, aber ich würde sagen, in einer gesunden Mischung. Also ich finde, KI ist wichtig, um da halt am Ball zu bleiben, aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, auch zu schauen, dass wir fernab von KI Content kreieren und nicht einfach nur so den generischen KI Content machen, sondern eher KI als Inspiration, als Unterstützung dafür nutzen und da halt wirklich breit durch den Gemüsegarten einfach auszutesten. Also, dass ich an Videotools getestet habe in letzter Zeit, wo ich dann dachte, oh, das ist gut oder Also, das ist schon wichtig bei uns.
Wir testen natürlich auch, also wir testen nicht, wir machen das schon, Kampagnen mit KI umzusetzen, einzelne Visuals. Es gab auch gerade ein großes Projekt gemeinsam mit Google, dass wir einen ganzen Spot, also einen ganzen Werbespot nur in,
Das habe ich gesehen. Aber es
war haben sehr, wir auch gewonnen.
Ja, stimmt, genau, es war genau, doch, das habe ich gesehen. Ja.
Ging um Altersvorsorge. Also wir sind da schon dran und probieren die Möglichkeiten auszuloten, was wir machen können. Wir haben in der Sparkassenfinanzgruppe einen ganz großen Anspruch an reelle Bilder. Das muss aussehen, wie wir halt aussehen. Und die Sepia-Töne, die die KI meistens mitgibt, wenn man Bilder da generiert, das ist nicht Sparkassen-like. Aber nichtsdestotrotz, wir probieren natürlich da Effizienz mit umzugehen. Und und das, was auch gemacht worden ist an diesem KI-Tag, was ganz wichtig ist, ist die Sorge nehmen, ne? Also den Mitarbeitern die Sorge geben, dass wir weiter gebraucht werden, dass die Rolle, die Kommunikatoren weiter einen Grund haben, da zu arbeiten, Reason why.
Ja.
Und dass die KI uns eigentlich nur unterstützen kann.
Ja.
Und da vielleicht noch dazu, also wie gesagt, wir testen das auch und manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber was wir halt auch festgestellt haben, die Community nimmt es teilweise gar nicht so gut an. Also wir hatten hier und da mal wirklich so eine TikTok-Reihe, die wir halt hundertprozentig mit KI gemacht haben, ganz am Anfang. Und da hat's wirklich nur negative Kommentare gehagelt. Und da haben wir dann auch ganz schnell zurückgerudert und haben so eine Mischung aus KI und Realbild gemacht, was dann viel besser angekommen ist. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen auf die Community hören und unsere findet halt KI ehrlicherweise nicht so geil.
Ja, wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, die mich echt überrascht hatte. Aber von daher kann ich das bestätigen. Okay, also sehr, sehr schön zu hören. Was denn der heißeste Scheiß, den ihr zuletzt auf Social gesehen habt? Außer natürlich euren eigenen Trailer.
Also ich sehe überall die Bahnkampagne mit Anke Engelke.
Ja,
und,
stimmt.
Und das ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht.
Ja.
Gefällt mir sehr gut.
Ja, fair.
Was ich wahnsinnig witzig finde, ist die aktuelle Old Spice-Kampagne mit Teddy Techniker. Die haben ja quasi eigentlich das 1:1 das Konzept aus den USA mit Ted Cruz übernommen. Es ist halt genau mein Humor. Da steht halt Teddy da und sagt halt, ich bin auf einem Seepferdchen. Ich sterbe. Es ist halt einfach, es ist so stumpf. Es ist ganz wunderbar. Ich glaube, es ist sehr Nische und man muss die originale Kampagne auch kennen, aber das ist gerade das, was mich
total begeistert. Ich habe es noch nicht gesehen, also das kenne ich nicht. Ich kenne die Originalkampagne, die ja, glaube ich, fast schon 10 Jahre alt ist oder so, 2012 oder so. Ja. Ich finde es wild, dass die das nochmal neu auflegen, neu auflegen oder für den deutschen Markt irgendwie anpassen. Aber ja, ich meine, die Idee ist immer noch, ist ein Evergreen, die ist ja immer noch lustig, passt perfekt, geiler Insight. Ich gucke es mir auf jeden Fall an.
Ja.
Alrighty, wen empfehlt ihr, wer soll als nächstes nach euch auf dem grauen Berliner Stuhl hier sitzen?
Also da wir mit so vielen Agenturen für dieses Projekt zusammengearbeitet haben und kann ich eigentlich nur German Wahnsinn empfehlen.
Das sind
die Jungs, die unseren Sound gemacht haben.
Stimmt.
Die sind
abartig gut.
Ja.
Ja.
Also wirklich, die sind, es hat so viel Spaß gemacht und gerade wenn man das Spiel getestplayed hat und da lag ja dann immer nur so, also teilweise wirklich die absurdeste Musik drunter, wo ich so dachte, oh, das ist doch überhaupt nicht gruselig. Und dann kamen die um die Ecke mit ihren Sounds und ich so, okay,
jetzt. Das ist gruselig.
Das ist gruselig. Also einfach, wir wussten ja alle, dass Musik super wichtig ist, aber das dann in dem Prozess nochmal zu sehen, wie viel das ausmacht, das ist Wahnsinn. Also wirklich die Boys and Girls dort, Riesen-Shoutout. Also die haben da einen Wahnsinnsjob gemacht.
Toll.
Ja, also auch die Tonaufnahmen, die wir dann gemacht haben für das Grunzen vom Schweinchen und dem Mädchen. Wir hatten Sprecher im Cast, Mädchen, kleine Mädchen, die das sprechen sollten, die Tilda. Und haben uns dann aber für eine Dame entschieden, die definitiv ein bisschen älter ist, aber die das total gut nachgesprochen hat und in stundenlangen Tonaufnahmen alles für dieses Spiel eingesprochen hat. Also German Wahnsinn, da kann ich mich auch hinter versammeln. Die wären okay, gut perfekt. Hier.
Wir hatten auch noch nie jemanden, der auf Audio spezialisiert war im Podcast. Es ist ja eine Audioagentur, Audio-Branding-Agentur,
genau.
Oder? Genau. Ja, also ich habe schon viel von gehört. Ja, wir strecken unsere Fühler aus. Das ist ein ganz großartige Inspiration. Danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Toller Case da. Gratulation. Und vor allem auch zu diesem Mut und zu dieser Disruption. Ich finde, das braucht es mehr in Deutschland, vor allem auch in der Branche, in der ihr seid. Das ist sehr erfrischend. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und den ganzen Input.
Sehr, sehr gerne.
Perfekt. Im Kanon. Danke euch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es eine sehr geile Folge. Es hat mir unfassbar viel Inspiration gegeben. Ich habe viel Neues gelernt. Ich hoffe, euch geht's auch so. Schickt uns gerne neue Gäste, neue Themen und lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl da. Danke. Ciao aus Berlin.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.